Also was ich sagen will, man tut sich schwer, dieses Hauptziel der Kammerbewegung, die Mediation mehr bekannt zu machen und eine Selbstdarstellung zu verbessern, das kann man kaum anführen, um wirklich eine Pflichtmitgliedschaft der Mediation zu legitimieren.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofirma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mediationspolitik ist heute unser Thema. Was wird aus der Mediationsbewegung, möchte man fragen, bei all den Problemdiagnosen und Lösungsansätzen, die rund um das, was Mediation genannt wird, kursieren? Da wären einerseits Unklarheiten in der Problemdiagnose. Mediation hat zweifelsohne ein Nachfrageproblem. Aber ist das ein Akzeptanzproblem auch oder ein Zugangsproblem? Ist Mediation selbst nicht akzeptiert oder findet es einfach nicht den Zugang zu denjenigen, die für eine Mediation in Frage kommen? Fakt ist jedenfalls, zu wenige Mediationen werden ausgetragen angesichts der Masse an Konflikten. Vor diesem in der Sache eher unbefriedigenden Hintergrund ist der Vorschlag der Stiftung Mediation zu verstehen, die Mediationsbewegung berufsrechtlich konkret zu erfassen und in eine Kammer zu überführen. Gemeint ist eine Bundesmediatorenkammer, ähnlich der Ärztekammer oder der Rechtsanwaltskammer. Ob jedoch damit die Probleme gelöst wären, das soll unser Thema sein in unserer heutigen Episode. Und dafür begrüße ich im virtuellen Podcast-Studio Professor Reinhard Kreger, mit dem ich bereits in Episode 11 zum Mediationsgesetz gesprochen hatte. Hallo und herzlich willkommen, Herr Kreger.
Ja, hallo Herr Weigel, ich freue mich auf unser Gespräch.
Sie waren in den 90ern Richter am 2. Zivilsenat am Bundesgerichtshof und in den Nullerjahren Universitätsprofessor in Nürnberg-Erlangen. Und seit Jahrzehnten beschäftigen Sie sich leidenschaftlich mit den Methoden der außergerichtlichen Streitbeilegung und die Mediationsszene mit Ihrem juristisch geschärften Blick auf die Vor- und Nachteile einer Verrechtlichung des Mediationsanliegens. Und war es mit dem Mediationsgesetz von 2012 noch ein Erfolg, zwar die Mediation gesetzlich zu fassen, ohne sie aber in einem zu engen Rechtskorsett zu ersticken, sondern geradezu frei von einer Verregelung zu halten, so ist jetzt ein Problemlösevorschlag auf den Tisch gekommen, der die Mediatoren in eine Mediationskammer bringen würde. In Deutschland hält das Kammerwesen das wohl intensivste Regelungsregime für Berufsträger parat. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Herr Kreger, auf welches Problem ist dieser Vorschlag, die Mediation zu verkammern, ein Lösungsansatz?
Ja, das Problem als solches haben Sie schon angesprochen, Herr Weigel. Es hat die Grundlage in der immer noch mangelnden Nachfrage nach der Mediation, nach dem problematischen Mediationsmarkt, um es so mal auszudrücken. Und da ist natürlich verständlich und wird von mir auch seit jeher befürwortet, dass Angebote stärker ins allgemeine Bewusstsein zu rücken. Und dazu gehören zwei Dinge, und die sollen ja auch mit dem Kammermodell angepackt werden, nämlich die Transparenz des Mediationsangebotes zu fördern und zum Zweiten eine Möglichkeit zu schaffen, auch die Qualität der Mediationsangebote zu sichern und auch nach außen erkennbar zu machen. Das sind die zwei Punkte.
Also dafür gibt es auch ein Rechtsgutachten des Professors Kluth aus Halle, also der sozusagen der Experte für das Kammerwesen ist und der auch verdeutlicht, dass die zwei Grundanliegen von Verkammerung sein können, Qualitätssicherung und mit einer Stimme nach außen sprechen. Gucken wir uns mal zunächst Qualitätssicherung an. Würden Sie meinen, dass eine Verkammerung die Qualität der Ausübung des Mediationsberufes, das es ja dann sein müsste, ein Beruf auch, würde das gelingen? Also würde man Qualität damit verbessern? Welche Erfahrungen bestehen da aus dem Kammerwesen?
Ja, das lässt sich sicher bejahen. Die Aufsicht, die durch eine solche Kammer ausgeübt werden soll, die dazu führt zum Beispiel, dass ein bestimmtes Gütesiegel, eine berufliche Anerkennung, eine Zertifizierung oder wie immer man das nennen will, erteilt wird. dass auch eine Kontrolle besteht, ob die Regeln eingehalten werden, dass Beschwerdemöglichkeiten geschaffen werden, Beanstandungen ausgesprochen werden können. Das sind alles die typischen Instrumente einer Kammer und die wären natürlich geeignet, um dieses Ziel der Qualitätssicherung auch zu erreichen. Die andere Frage und die für mich entscheidende ist aber, brauchen wir das wirklich? Also muss man tatsächlich zu diesem zweitschärfsten Mittel der Berufskontrolle greifen, das in einer Verkammerung liegt. Man muss ja immer sehen, was ist die Kammer? Das ist eine staatliche Institution. Ja, ist schief ausgedrückt, gerade nicht staatlich, sondern eine Institution, die staatliche Aufgaben ausübt, die unter der Aufsicht des Staates steht, ohne selbst den Staat zu verkörpern. Das ist ja diese eigentlich geniale Mischung des Kammermodells, dass hier staatliche Aufsicht und Selbstverwaltung miteinander kombiniert werden. Und das gelingt in vielen Bereichen ausgezeichnet. Ob es das richtige Mittel ist, um bei der Mediation eingesetzt zu werden, da habe ich allerdings größte Zweifel.
Also es ist diese, ne, diese Mischung aus staatlicher Veranlassung, das geht nur per Bundesgesetz bei einer Bundesmediatorenkammer, und dann aber eine Form der Selbstverwaltung, in der sich die Mitglieder, wer auch immer diese Mediatoren dann sind, also das ist ja auch nochmal ein Begriff, auf den wir näher eingehen müssen, wer dann da in die Kammer müsste, weil es auch eine Verpflichtung gibt, das also miteinander zu verbinden. Und das ist schon eine Form von, möchte man fast sagen, eine Adligung, ne, von des Berufes, dass man denen zutraut, den Berufsträgern, sich selbst zu verwalten, und dort ja so eine Art hoheitliche Aufgabe wahrzunehmen, nämlich die Prüfungsaufsicht, die Qualität zu sichern, was dann den Verbrauchern zugute käme. Jetzt gucke ich mir die Mediationsszene an und die Mediatorenszene, die ja noch keineswegs, auch weil keine so eine Kammer vorhanden ist, homogen ist. Da sind höchst unterschiedliche Charaktere, was noch nicht das Problem wäre, aber auch Ausübungsrichtungen, Ausübungsformen. Es gibt Berufsmediatoren, möchte man sagen, die also wirklich da in ihrer Haupttätigkeit Mediation durchführen. Aber von den ausgebildeten Mediatoren sind das die allerallerwenigsten. Wen würde denn eine solche Verkammerung dann treffen? Also wer ist denn da der Berufsträger? Und welche Merkmale müsste und würde der da erfüllen?
Ganz richtig, ein Hauptproblem, das in der Diskussion bisher, glaube ich, noch nicht so richtig angekommen ist oder jedenfalls noch keine Lösung gefunden, nämlich die Frage, wer soll denn überhaupt dann Mitglied einer solchen Kammer sein? Dazu muss man noch klarstellen, zum Wesen einer Kammer gehört auch die Pflichtmitgliedschaft. Nicht, das heißt, das ist dann kein Verein, in den man beitreten und aus dem man wieder austreten kann, sondern wer die entsprechenden Kriterien erfüllt, der ist darauf verpflichtet, Mitglied dieser Kammer zu werden, einschließlich der Pflicht, auch Beiträge finanzieller Art zu leisten. Ja, und jetzt ist eben die Frage, ja, wie soll man diesen Teilnehmerkreis denn abgrenzen? Und das sagen Sie zu Recht, es gibt den Mediator nicht, anders als den Arzt oder den Rechtsanwalt, den Steuerberater, die mit einer entsprechenden obligatorischen Ausbildung und einer Berufszulassung eindeutig definiert sind. Beim Mediatorenberuf, in Anführungszeichen, oder bei der Tätigkeit als Mediator, die unterschiedlichsten Facetten haben kann, fehlt es daran. Und das alleine ist für mich schon ein Grund, diese an sich löblichen Vorhaben, eine Verfestigung der Mediatorentätigkeit durch eine Kammer näher zu treten, große Bedenken auslöst. Das wird nicht möglich sein, den Teilnehmerkreis so eindeutig zu identifizieren. Sie sprachen schon mal jetzt die quantitative Frage an. Also ist überhaupt der Kreis der Berufsträger so groß, dass sich eine solche Organisation überhaupt lohnen würde? Naja, da kann man sagen, der Kreis wäre schon groß nach den Angaben der Deutschen Stiftung Mediation. Sind schätzungsweise 130.000 Mediatoren in Deutschland unterwegs, von denen aber nur ein relativ kleiner Teil auch Mediation ausschließlich oder zu einem erheblichen Teil ausübt. Die meisten sind, ohne das abschätzig zu formulieren, Gelegenheitsmediatoren, die neben einer anderen beruflichen Tätigkeit ein paar Mal im Jahr auch als Mediatoren fungieren. Wie will man diesen Personenkreis, der sehr groß wäre, wie will man den einbinden in eine solche Organisation mit einer Pflichtmitgliedschaft? Das wird nicht möglich sein. Und diejenigen, die wirklich reine Berufsmediatoren sind, wenn Sie wissen, was ich damit meine, nicht, die also auf diese Tätigkeit wirklich ausgerichtet sind, für die alleine würde sich eine solche Organisation der mittelbaren Staatsverwaltung einfach nicht lohnen. Da müssen andere Wege gefunden werden, um diese Ziele, die wir eingehend ja definiert haben, nämlich Transparenz und Qualitätssicherung zu erreichen.
Ich will noch, bevor wir dann zu dem Problem gehen, der ja mit diesem Vorschlag gelöst werden soll, noch etwas zu dem zweiten Punkt der Kammer mit ihm besprechen, nämlich, dass ja durch die Kammer auch eine Repräsentation nach außen geschieht. Und Sie sprachen die Pflichtmitgliedschaft an, also dass dann auch die Mediatoren verpflichtet sind, in die Kammer zu treten und dadurch dann auch durch diese Kammer nahezu einheitlich repräsentiert werden. Und ich hatte ja vorhin schon auch angedeutet, es ist ein sehr inhomogener Kreis von Berufsträgern, von also die Ausbildungskandidaten kommen aus allen möglichen Bereichen. Wie würde denn eine solche Repräsentation dann aussehen? Was sind denn die Aufgaben, die eine solche Kammer ausfüllen würde? Und was bedeutet das für die konkreten einzelnen Mediatorinnen und Mediatoren?
Ja, also was die Aufgaben betrifft, da muss man ganz klar sehen, dass auch aus Gründen des Verfassungsrechts, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja 2017 entschieden, eine Verkammerung mit Pflichtmitgliedschaft überhaupt nur zulässig ist, wenn dieser Verband, so das Verfassungsgericht, legitime öffentliche Aufgaben erfüllt. Also soweit es nur um Selbstdarstellung, um Werbung im weiteren Sinne, um Bekanntmachung von Mediation geht, wäre eine Verkammerung überhaupt nicht zulässig. Das ist Aufgabe privater Verbände und die gibt es ja nun auch im Bereich der Mediation, diese Aufgabe wahrzunehmen. Das ist kein legitimes öffentliches Interesse, das dahinter steckt. Sondern das öffentliche Interesse wäre die Kontrolle, die Berufsaussicht, die Regulierung der Tätigkeit im öffentlichen Interesse. Man kann auch noch über die Qualifikations- oder Qualifizierungsmaßnahmen sprechen, wie Fortbildung und dergleichen, obwohl es ja auch hier einen privaten Markt dafür gibt. Also was ich sagen will, man tut sich schwer, dieses Hauptziel der Kammerbewegung, die Mediation mehr bekannt zu machen und eine Selbstdarstellung zu verbessern, das kann man kaum anführen, um wirklich eine Pflichtmitgliedschaft der Mediation zu legitimieren. Und dazu kommt noch eins, das haben Sie auch schon angesprochen, nämlich die Homogenität der Personengruppe, die dort angesprochen ist. Das ist anders bei den herkömmlichen Kammern, bei den Architekten, den Ärzten, den Rechtsanwälten. Das ist eine homogene Gruppe. Bei den Mediatoren ist das ganz unterschiedlich. Da gibt es diejenigen, die wirklich groß im Geschäft sind, als Wirtschaftsmediatoren sich hauptsächlich damit beschäftigen, große Konflikte im Bereich der Wirtschaft zu lösen. Es gibt auf der anderen Seite die Einzelkämpfer, die in der Familienmediation tätig sind. Es gibt die in Organisationen eingebundenen Mediatoren, die in Unternehmen tätig sind, in der Personalverwaltung. in Eheberatungsstellen tätig sind oder wo auch immer. Also das ist ein völlig inhomogener Kreis und da fällt es natürlich besonders schwer, jetzt auch die, ich nenne es mal so, die demokratische Legitimation der Repräsentanz auch sicherzustellen. Mhm. Nicht? Wie soll denn ein einheitliches Meinungsbild etwas entstehen, wie die Berufsregeln jetzt tatsächlich ausschauen sollten?
Ja.
Die sind für den großen Wirtschaftsmediator ganz anders als für den, der in der Gemeindearbeit zum Beispiel gelegentlich Mediationen praktiziert. Also ein weiterer Beleg dafür, dass so gut es gemeint ist mit der Kammeridee, es wird aus rechtlichen Gründen, habe ich gerade angesprochen, Vertretung legitimer öffentlicher Interessen, aber auch aus faktischen Gründen Inhomogenität des Teilnehmerkreises einfach nicht machbar sein.
Mhm. Ja, also bei dem Punkt, da bin ich, das sehe ich durchaus noch machbar, weil ich auch unter Anwälten höchst unterschiedliche Tätigkeiten und auch Voraussetzungen der Arbeit sehe und dennoch ist es dort akzeptiert, dass man dann in eine Kammer kommt. Das halte ich noch für praktikabel, aber ich fand den Punkt interessant und das wollte ich nochmal genau fassen, ob ich das richtig verstanden habe. Nur weil die Aufgabe einer Kammer die Außendarstellung der Mitglieder ist, heißt es noch lange nicht, dass es legitim wäre, eine Kammer zu gründen, um eine gelingende und professionelle Außendarstellung für diese Tätigkeit zu schaffen. Ist das richtig verstanden? Also allein diese, ich sage jetzt mal, PR-Idee oder Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren und Mediation bekannt zu machen, das rechtfertigt keine Kammerbegründung.
Also das ist eindeutig richtig. Ich darf vielleicht nochmal sogar wörtlich zitieren. Ich habe mir den Satz bereitgelegt, weil er wirklich eine Kernaussage trifft des Bundesverfassungsgerichts in der Entscheidung vom 12. Juli 2017. Der heißt, der Verband, also die Kammer, muss legitime öffentliche Aufgaben erfüllen, die nicht allein im Wege privater Initiativen wahrgenommen werden können. Also wo wirklich das staatliche, das hoheitliche Element tragend ist. Alles andere wie Außendarstellung, Bekanntmachung, das kann auch privat wahrgenommen werden und wird es ja auch. Und das wäre in der Tat ganz klar kein Grund, kein Rechtfertigungsgrund für die Einführung eines solchen Kammersystems mit Pflichtmitgliedschaft.
Ich glaube, da sind wir jetzt und da können wir den Weg beschreiten zum eigentlichen Problem und diesen Lösungsvorschlag ein bisschen zur Seite legen. Das wäre einerseits das Thema Qualität, was ja auch in diesem Lösungsvorschlag deutlich angesprochen wurde, die Vorstellung, dass mangelnde Qualität in der Breite der Mediatorenszene eine Ursache ist, dass so wenig Mediation durchgeführt werden. Und der zweite Punkt ist mangelnde Sichtbarkeit oder mangelnder Zugang zur Mediation. Also das heißt, es gibt viele Mediatoren, die stehen bereit, die wollen auch Konflikte bearbeiten, aber die Konfliktparteien finden nicht den Weg zu ihnen. Und das kann man halt nicht so sich vorstellen, okay, die können auch googeln und finden dann entsprechende Mediatoren, sondern wie laufen die Kanäle, wie Konflikte bearbeitet werden. Und das ist ja eben nicht auf einem weißen Blatt Papier, sondern da gibt es klare Prägungen. Und da sind halt Anlaufstellen wie Anwälte einfach schon da. Wie schätzen Sie das ein? Hat die Mediationsszene da ein reines Sichtbarkeitsproblem, ein Akzeptanzproblem aufgrund mangelnder Qualität der Mediatoren oder ein Zugangsproblem, dass die Konfliktparteien nicht bis dorthin kommen, wo dann Mediation stattfindet?
Also das Problem liegt sicher bei letzterem, beim Zugangsthema. Ich würde nicht oder finde keine Anhaltspunkte dafür, dass es bei den Mediatoren ein generelles Qualitätsdefizit gäbe. Das kann man nur wirklich nicht sagen, wobei man schon mal definieren müsste, was heißt Qualität überhaupt. Ne? Gerade in diesem Bereich ist es da wirklich die Beherrschung der Techniken der Mediation, ist es die Fähigkeit der Kommunikation, also die Haltung, die für eine einvernehmliche Konfliktlösung durch Dritte unentbehrlich ist, tatsächlich richtig rüberzubringen. Ist es die fachliche Qualifikation, dass also jemand, der etwa im Baubereich Mediation anbietet, dann auch wirklich was vom Bauen verstehen muss und dergleichen mehr? Nicht? Also das ist noch sehr facettenreich, dieses Kriterium der Qualität. Und das kann man mit Sicherheit schwer einfangen. Das lässt sich nur individuell abklären. Der Nachfrager muss eben wissen, was er will. Will er den Mediator, der ohne spezifische Fachkenntnis den Konflikt anpackt, oder will er gerade die fachliche Qualifikation haben, dann muss er sich eben entsprechend informieren. Nein, das wirkliche Problem ist das Zugangsthema, nämlich wie finde ich als Konfliktbetroffener einen Mediator, dem ich wirklich mein volles Vertrauen schenken kann. Und dazu gehört natürlich die Ausbildung, dazu gehört die Erfahrung, die Praxis und, wie ich gerade gesagt habe, unter Umständen ein Zusatzkriterium wie fachliche Spezialisierung. Das ist das eigentliche Problem, die fehlende Möglichkeit für den Nutzer, wirklich zu erkennen, welche Fähigkeiten, auf die es mir ankommt, besitzt der Mediator oder die Mediatorin, die ich beauftragen will. Und das liegt nun wiederum daran, dass es keinen Schutz gibt vor Fehlschlüssen, weil die Bezeichnung Mediator nicht geschützt ist. Es kann sich jeder und jede als Mediator und Mediatorin bezeichnen, der glaubt, entsprechende Konfliktvermittlung auch praktizieren zu können. Und es gibt, und es ist fast noch schlimmer, das irreführende Merkmal des zertifizierten Mediators, welches den Eindruck erweckt, dass es sich hier um einen besonders qualifizierten, besonders erfahrenen Anbieter handelt, was aber in Wirklichkeit nicht der Fall ist, weil das eine reine Selbstbezeichnung ist, die sich jemand zulegen kann, wenn er bestimmte Ausbildungs- und minimale Fortbildungsanforderungen erfüllt hat. Darauf sollte sich wirklich die Rechtspolitiker auch fokussieren, dass die Möglichkeit geschaffen wird, ein Qualitätskennzeichen einzuführen, welches nicht einen irreführenden Eindruck erweckt.
Ja, also das ist auch ein, ich glaube, allseits bekanntes Problem und eine unsägliche Figur, die da geschaffen wurde mit dem zertifizierten Mediator, der nicht tatsächlich zertifiziert wird, sondern eine Selbstzertifizierung ist. Aber wenn das Problem wäre, dass sich zu viele ohne praktische Erfahrung zertifizierte Mediatoren nennen, nach einer Grundausbildung Mediation ohne wirklich vertiefte praktische Erfahrung, dann würde sich doch das Problem darin ausfalten, dass zu viele Mediationen von unzureichend vorbereiteten Mediatoren durchgeführt wird. Aber das scheint ja gerade nicht der Fall zu sein. Also es scheint ja eher der Fall zu sein, dass die Konfliktparteien sich Hilfe suchen wollen, bereit sind, irgendwie Hilfe zu suchen. Und dann gehen sie in Beratungsstellen. Das kann Anwalt sein, das kann Sozialberatung sein, das kann Finanzberatung sein, im weitesten Sinne. Und von dort kommen sie nicht in die Mediation. Also wer einmal beim Anwalt ist, selbst wenn der Anwaltsmediator ist, kriegt selten zu hören, das ist eine Fall für die Mediation. Oder aber eine Mediation wäre hier ganz angebracht, hat aber folgende Risiken, etc. etc. Also es finden ja zu wenige Mediationen statt. Das ist ja die Ausgangsthese. Wie hängt das zusammen, dass der zertifizierte Mediator als Konstrukt das Problem wäre?
Der zertifizierte Mediator ist deswegen das Problem, wie ich gerade gesagt habe, weil er einen falschen Eindruck erweckt, einen irreführenden Eindruck erweckt und durch diese unkontrollierte Führung, diese Bezeichnung natürlich auch zu Missbrauch anstiftet. Was Sie aber ansprechen, ist ein Problem, das auf einer anderen Ebene liegt, nämlich, dass die anderen am Konfliktgeschehen beteiligten Berufsgruppen zu wenig tun, um die Mediation tatsächlich sinnvoll einzusetzen. Es ist richtig, wie Sie sagen, dass zu wenige Anwälte, die aufgesucht werden von Konfliktparteien, dort auch in geeigneten Fällen den Weg in die Mediation weisen. Auch die Beratungsstellen im familiären Bereich machen zu wenig von der Möglichkeit Gebrauch, den Beteiligten Mediation schmackhaft zu machen, sie an Mediatorin zu verweisen, sondern versuchen, was ja auch nicht illegitim oder verwerflich ist, versuchen natürlich so weit wie möglich mit ihrer eigenen Beratungstätigkeit den Beteiligten zu helfen. Aber es findet zu wenig statt an ja, Verweisungen, an Brückenschlag in die Mediation. Auch bei den Gerichten ist es so. Viele der Konflikte, die bei Gericht landen, sind dort auf der falschen Spur. Die müssten in die Mediation gehen. Und die Zivilprozessordnung sieht es sogar vor, dass der Richter das vorschlagen kann und den Prozess aussetzen kann, bis der Mediationsversuch durchgeführt ist. Nur das wird nicht gemacht.
Wird nicht
Das findet
gemacht.
nicht statt. Also fangen wir beim Richter an. Jetzt heißt es, er kann vorschlagen, dass die Beteiligten in eine Mediation gehen. Man müsste sagen oder vorschreiben, dass er das auch vorschreiben kann, dass er anordnen kann. Etwa in hoch eskalierten Familienkonflikten, wo er selber merkt, da kann ich mit einem Urteil eigentlich nur Öl ins Feuer gießen. Die werden weiter streiten. Die brauchen eine grundlegende Konfliktbeilegung und deswegen verpflichte ich die jetzt zum Mediator zu gehen. Oder Rechtsanwälte, dass
Warten
die
Sie, Herr
eben
Gregor,
tatsächlich auch verpflichtet
das ist ja ein
werden.
heikles
Ja.
Thema. Da will ich kurz einhaken,
Ja, klar.
weil wir haben nicht in Deutschland, aber anderswo gute Erfahrungen damit, dass eben eine Mediationspflicht entsteht. In Deutschland, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ne, wir sind da sehr, auch in den Mediatoren. Verbänden sind da starke Vorbehalte gegenüber einer Verpflichtung. Halten Sie das für durchsetzbar?
Ja, auf jeden Fall, denn da liegt ein Missverständnis vor. Die Anordnung des Richters, um daran nochmal anzuknüpfen, eine Mediation anzupacken, beschränkt sich natürlich darauf, dass die Beteiligten überhaupt mal zum Mediator gehen und dort in einem Einführungsgespräch, in einem konfliktbezogenen, also nicht wie es bisher im Familienrecht ja schon ist, ein Informationsgespräch über Mediation, sondern tatsächlich in einer Einleitung zu ihrem konkreten Konflikt dann eben sich darauf einstimmen lassen, diesen Weg zu wählen.
Also
Natürlich will kein Mensch eine Verpflichtung zur Mediation, also dass man dann bis zum bitteren Ende dann die Stunden beim Mediator absitzt, das kann niemand wollen, sondern es geht darum, überhaupt eine Mediation anzufangen, nicht sich an den Tisch zu setzen unter der Anleitung des Mediators. Und das ist, glaube ich, inzwischen ganz herrschende Auffassung, auch in den Mediatorenkreisen, dass gegen einen solchen Zwang überhaupt eine Mediation mal anzugehen, keine Bedenken, weder rechtlicher Art noch methodischer Art bestehen.
Ja, also das sehe ich auch so und erlebe es ja in den Konflikten in der Arbeitswelt, wo der Arbeitgeber ja diese Mediation häufig initiiert und so ein mehr oder weniger ausdrücklicher, nicht nur Wunsch, sondern auch eine Anordnung ist, zu sagen, du gehst da wenigstens hin. Das wäre jetzt schon eine sehr harte Form, aber dort haben wir diese Fälle und diese Erfahrungen, dass das der Mediation nicht zwingend schadet, wenn man dann auch als Mediator da eine besondere Herangehensweise entwickeln muss im Vergleich zu einer völlig freiwillig begonnenen. Aber das heißt, das gesetzliche Verlangen von Konfliktparteien ausdrücklich Nein zu sagen zur Mediation, nachdem sie darüber informiert wurden, ist noch keine Verpflichtung. Das wäre mit dem Freiwilligkeitsgrundsatz ohne Probleme zu vereinbaren.
Genau.
Und würde auch die Anzahl von Mediation erhöhen. Das ist auch die Erfahrung, die wir aus anderen Ländern kennen.
Richtig, ja. Ja, und andere Punkte, den ich gerade noch ansprechen wollte, ist wäre eine Verpflichtung der Rechtsanwälte, bevor sie eine Klage einreichen, tatsächlich eine qualifizierte, qualifizierte Beratung über außergerichtliche Möglichkeiten der Streitbeilegung zu erteilen, das auch zu dokumentieren. Wir haben ja bisher nur diesen wachsweichen Paragraphen in der Zivilprozessordnung, wonach der Anwalt in der Klageschrift angeben soll, ob ein Versuch außergerichtlicher Streitbeilegung unternommen wurde. Eine Vorschrift, die überhaupt nicht beachtet wird, die völlig leer läuft. Das müsste auch gesteigert werden. Da müsste wirklich eine Art Hürde eingebaut werden, bevor der Anwalt zum Gericht geht, zunächst mal qualifiziert auch auszuloten, ob hier nicht andere Möglichkeiten bestehen.
Ja, und da sind wir doch mal bei dem Thema, das müssen wir jetzt noch einfach mitnehmen, weil das wahrscheinlich in der Praxis schlichtweg der Engpass ist. Gehe ich mal zum Anwalt. Der Anwalt, der also da ein Beratungsgespräch durchführt und in dem Moment auf Mediation hinweist und vielleicht sogar auch der Meinung ist, das wäre das Richtige. Für den bedeutet das aber ein wirtschaftliches Risiko. Er verliert wahrscheinlich sogar auch diese Mandanten, wenn man das so wertet, dass dieses Beratungsgespräch schon eine Vorbefassung mit der Sache ist. Dann darf er gar nicht der Mediator sein. Das wäre fatal aus dessen Perspektive, erst recht, wenn es ein Einzelkämpfer ist. Wie würde man das lösen können, wenn das Problem tatsächlich so besteht?
Ich denke, ja, es besteht. Ich höre das auch immer wieder, dass Anwälte sich scheuen, einen Berufskollegen als Mediator zu empfehlen, weil sie damit den Anschein erwecken, ich selber schaff's nicht, geh bitte zum Kollegen, die eine völlig verkehrte Sichtweise, aber spielt in der Praxis tatsächlich eine Rolle. Ja, wie kommt man davon weg? Also eigentlich nur durch Überzeugungsarbeit, und ich höre immer wieder auch von Anwälten, dass sie dann, wenn das mal gelungen ist, wenn sie einen zufriedenen Mandanten dann auch gerade dadurch gewonnen haben, dass ein Prozess vermieden wurde und eine konsensuale Lösung herbeigeführt wurde, dass sie gerade darin einen Gewinn natürlich sehen, weil sie einen zufriedenen Mandanten haben und das dann auch in der Zukunft weiter anwenden werden. Das ist also ein eher langfristiger Prozess, der sich da durchsetzen muss, und da könnte natürlich schon beitragen dazu, dass man einfach auch Pflichten aufstellt, also dass man sagt, ihr müsst das machen, und wenn ihr das nicht macht, dann geratet ihr auch in Haftungspflichten, dann müsst ihr eben unter Umständen auch für die Kosten eines Prozesses, der sich dann hinterher als nutzlos erweist, weil sich die Beteiligten dann sowieso im ersten Gütetermin beim Gericht wieder in den Armen lagen, dann müsste eben für diese Kosten auch aufkommen. Also Sie wissen, was ich verstehen noch nicht, was ich meine. Es muss ganz ohne einen Druck, und da spielt eben unter Umständen auch das Haftungsrisiko eine Rolle, wird es nicht möglich sein, solche Vorbehalte, die noch dazu unberechtigt sind, gegen die Einschaltung eines Mediators aus Konkurrenzdenken anzugehen.
Ja, also, aber das ist ein größeres Thema, wie die wirtschaftliche Perspektive eines Anwalts, einer Anwaltsfirma ausschaut bei der Frage Rechtsberatung, also Prozessbegleitung und Mediationsdurchführung, das ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Anwalt wahrscheinlich ein größeres Problem. Ich kann das nur so vom Hörensagen auch erzählen. Ich bin zwar Anwalt, aber ich habe und übernehme keine Rechtsbegleitung jetzt und sondern nur außergerichtliche Konfliktbegleitung, und daher habe ich das Problem umgangen, indem ich einfach von Beginn an sozusagen ausgeschlossen habe, dass bei mir jemand mit einem Rechtsproblem durch die Tür kommt. Aber von Anwälten, die sich mit Mediation befassen, die das auch gerne machen würden, ist es auch ein wirtschaftliches Risiko, ein wirtschaftliches Problem. Und das muss, glaube ich, angegangen werden, um an dieser Baustelle Erfolge zu erzielen. Eine andere, die Sie angesprochen haben, bei den Beratungsstellen. Sie waren auch Begleiter dieses Big Pharma-Projektes in Berlin, wenn ich das richtig verfolgt habe. Zumindest haben Sie sich mit dem Projekt damals näher beschäftigt, bei denen es um Scheidungs- und Trennungsmediation ging. Und dort hatte ich den Eindruck, und das würde ich nochmal überprüfen wollen, ob ich das richtig verstanden habe, dass das Projekt so lange ging, weil so wenige nach Mediation nachgefragt haben, obschon es kein finanzielles Problem war. Die hätten die Probanden diese Mediation ja bezahlt bekommen. Also wieso war das dort so wenig angenommen, wo man doch in diesem begrenzten Pilotprojekt alle Voraussetzungen geschaffen hat, dass Mediation genommen werden kann von den Konfliktparteien?
Ja, das ist richtig. Ich habe dieses Projekt evaluiert und kann deswegen recht genaue Auskunft darüber geben, woran das liegt, was Sie gerade umschrieben haben, dass nämlich in der Tat nur in relativ geringem Umfang von diesem großartigen Angebot Gebrauch gemacht wurde, eine hochqualifizierte Co-Mediation bei entsprechend ausgebildeten Mediatoren kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Die Antwort ist ganz klar die, das Angebot setzte zu spät an, denn es hat sich beschränkt auf solche Konfliktparteien, die bereits bei Gericht waren, denen bereits die Verfahrenskostenhilfe für ihren Prozess um Sorge oder Umgangsrecht bewilligt worden war. Und es hat sich ganz klar gezeigt, dass es äußerst problematisch ist, Beteiligte in dieser Eskalationsstufe, wo also bereits das Gerichtsverfahren in Gang gesetzt worden ist, noch umzulenken auf die Mediation.
Ja. Okay.
Es ist gelungen. Also es ist nicht so, dass das Projekt misslungen wäre. Im Gegenteil, es hat sich gezeigt, dass es möglich ist und oft sehr wertvoll ist, diese Umlenkung vom Gericht auf die Mediation noch hinzubekommen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass eben einfach dort, wo bereits der Richter mit der Sache beschäftigt wurde, die Beteiligten kaum noch wegzubringen sind von dem Bestreben, jetzt ihr Recht, ihr vermeintliches Recht durchzusetzen. Ja. Und deswegen ist ein ganz klares Ergebnis dieses Big Pharma-Projekts, wir müssen früher ansetzen. Wir müssen die Beteiligten abholen in ihrem Konflikt, bevor sie zum Gericht gehen.
Ja.
Und das ist aber nun eine Aufgabe, die nicht die Justiz betrifft. Deswegen konnte das in diesem von der Justiz organisierten Forschungsprojekt nicht praktiziert werden, sondern es ist eine Frage, die Sozialpolitik betrifft. Es muss einfach sichergestellt sein, dass in geeigneten Fällen bedürftige Eltern die Möglichkeit haben, ihren Konflikt um das Elternrecht im Weg einer Mediation zu bereinigen, die sie nicht oder zumindest nicht ausschließlich selbst finanzieren müssen. Sondern zum Beispiel, wo sie einen Kostenbeitrag, wie das in Österreich etwa möglich ist, leisten müssen. Also das ist die klare Botschaft. Wir brauchen schon die finanziell geförderte Mediation, aber wir brauchen sie so viel wie möglich im vorgerichtlichen Stadium.
Mhm. Dann ist das sozusagen dort die gleiche Erkenntnis wie beim Rechtsanwalt, wenn der in seiner Rolle als Rechtsbeistand schon befragt wurde und die Beteiligte, also der Mandant sozusagen schon wollte, ich will jetzt mein Recht haben, dass dann das Umlenken und Zurücklenken faktisch schwierig gelingt. Und wenn es aber gelingt, selbst noch in dem Stadium, sind gute Erfahrungen gemacht. So wie Sie das auch mit dem Beispiel des Anwalts gebracht haben.
Ja, genau. Und ich fasse nur ein bisschen weiter noch. Eine typische Situation des Anwalts ist die, dass er die erste Anlaufstelle ist für Leute, die sich in ihrem Recht Beeinträchtigte fühlen. Aber ich behaupte trotzdem, dass die wenigsten dieser Mandanten dann wirklich unbedingt das Ziel haben, jetzt vor Gericht zu ziehen. Der Gerichtsprozess ist immer noch eine weithin und zu Recht eine weithin unerwünschte Veranstaltung, der man lieber aus dem Weg geht. Und da ist die wichtige Aufgabe, auch die Chance für den Anwalt, den Beteiligten deutlich zu machen, ihr könnt zu eurem Recht auch dadurch kommen, dass ihr unter Leitung eines entsprechenden Experten zu einer einvernehmlichen Lösung, wo ihr selber bestimmt, was Recht sein soll zwischen euch und wo es nicht von einem Richter nach einem langwierigen Verfahren von außen aufgedrückt wird, dass es also sehr gut möglich ist für den Anwalt in dieser Situation die Beteiligten noch abzufangen und für das außergerichtliche Verfahren zu gewinnen. Also entscheidende Aufgabe der Rechtspolitik müsste sein, die Integration der außergerichtlichen Streitbeilegung in das Gesamtsystem der Rechtsverfolgung. Auf diesen Wegen, die wir gerade schon etwas angerissen haben, es ist richtig, die Kammeridee geht auch in diese Richtung, aber sie geht zu weit. Ja? Also sie will quasi die Mediation verstaatlichen. Und das ist aus meiner Sicht weder mit dem Wesen der Mediation vereinbar noch notwendig. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen. Wir haben die kurz angesprochen. Und wenn die funktionieren, dann brauchen wir keine Pflichtmitgliedschaft für Mediatoren in einer Institution der mittelbaren Staatsverwaltung. Das lässt sich privat in Verbänden, in den Mediationsverbänden auch organisieren, das Problem der Außenwerbung, der Selbstdarstellung. Wir brauchen ein verlässliches Qualitätsmerkmal, sprich eine echte Zertifizierung, die zumindest als Anhaltspunkt für den Nachfrager dient, mit wem er es zu tun hat. Ja, und dann könnte die Sache wirklich in die Richtung laufen, die wir alle wollen, nämlich dass die Mediation zu einem integralen Bestandteil unserer Rechtswirklichkeit wird.
Vielen Dank, Herr Greger, für Ihre Einschätzungen zur Verkammerungsidee und auch Ihre Gedanken zur außergerichtlichen Streitbeilegung generell. Vielen Dank, Herr Greger,
Okay.
das war ein
Ja,
anregendes
hat
Gespräch.
Spaß gemacht. Schön.
Bis zum nächsten Mal, sage
Danke
ich,
und
und gute Zeit für Sie.
Dankeschön für das Gespräch und bis bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss. Hey, ich bin's, Sascha von Incofema. Für diejenigen unter euch, die nicht nur zur Mediation hören wollen, sondern sich ganz praktisch in diesem Bereich weiterentwickeln wollen. Demnächst starten wir wieder in Leipzig neue Kurse und Seminare zum Thema Mediation und Konfliktmanagement. Meldet euch einfach oder sagt euren Freunden und Kollegen Bescheid, für die das was sein könnte.